und wieder einer dieser Montage. Diesmal, ich habe es eben schon gesagt, ein grauer, aber das ist ja auch ganz schön. Und schön ist es auch, dass es Gewohnheiten gibt. Bei mir am Telefon ist jetzt wieder einmal Sergei Lochthofen, der gerade frisch aus Sachsen zurückgekehrt ist. Hallo, Herr Lochthofen.
Ja, der Zufall wollte es, dass ich am Wochenende dorthin musste. Es ist ja immer bemerkenswert. Man wartet ja hinter jeder Ecke auf jemanden, der ein bisschen komisch ist inzwischen, aber es ging relativ gut ab. Unser Herr Rose fehlt uns beiden ja. Wir wünschen ihm natürlich alles Gute von hier aus. Den hat die Sommergrippe ordentlich erwischt und wir wissen ja alle, Sommergrippe ist sehr unangenehm. Ja, Sachsen friedlich geblieben.
Ansonsten,
ich darf noch einreisen.
Sachsen, Sie dürfen noch einreisen, das ist gut. Immerhin Sachsen ist friedlich. Ansonsten muss man ja jetzt erstmal die Augen reiben, was in den letzten Tagen so passiert ist. Wir haben ja schon gesagt, das gibt genügend zu besprechen. Immer wieder Donald Trump, US-Präsident Trump und die Welt, könnte man sagen. Zwischen G7 und Kim Jong-un bewegt er sich zwischen Affront und historischen Treffen. Vielleicht fangen wir erstmal an und sortieren ein bisschen. Was bleibt denn nun vom G7-Treffen der großen Wirtschaftsnation in Kanada übrig, wenn am Ende ein US-Präsident sagt, ich pfeife auf das Abschlusskommuniqué?
Ja, das zeigt erstmal den Zustand dieses Präsidenten. Ich glaube nicht, dass wir ihn mit Amerika gleichstellen müssen, aber der Widerstand dort ist nicht gerade groß, vor allem bei den Republikanern, die ihn ja tragen, nicht. Wir sehen es aus unserer Sicht, und ich glaube, unsere Sicht ist die richtige, hier aus Europa, vielleicht auch aus japanischer oder chinesischer Sicht. In Amerika ist die Blickweise gespalten. Ein Teil findet es ganz toll, was er da macht, und ich bleibe dabei. Es kann sogar sein, dass uns der Mann noch viel länger halten bleibt. Vielleicht wäre es ja eine Lösung, dass wir sind ja jetzt im UNO-Sicherheitsrat mit drin als nicht ständiges Mitglied, dass wir mal einen Antrag machen, eine internationale Medizinerkommission zu machen. Die sollen mal den Gesundheitszustand von Herrn Trump untersuchen. Seinem Leibarzt traue ich da nicht mehr.
Aber jetzt mal im Ernst, was heißt das jetzt für die G7? Ist jetzt sozusagen ein zahnloser Tiger? Also alle anderen bekennen sich ja weiter zu den Abkommen, aber sowas ja auch beim Atomabkommen und sowas beim Klimaabkommen. Was ist es sozusagen wert, ein Abkommen, wenn die USA nicht mehr mitspielt?
Das ist vollkommen richtig. Die USA sind zu groß, als dass man das ignorieren könnte. Man muss damit leben, dass es auch diese Entwicklung gibt. Den Westen in der Form, wie wir ihn traditionell kennen, noch aus der Zeit des Kalten Krieges oder den 90er oder 2000er Jahren, gibt es nicht mehr. Die ganze Wertediskussion ist doch zu einem Teil Blabla. Das haben wir ja schon mal im Osten erlebt. Das brach zusammen, ohne dass irgendwas übrig blieb wirklich. Und im Westen bemüht sich der eine oder andere offensichtlich sehr intensiv darum, dass das jetzt auch mal auch passiert. Ohne Not, die Lage in der Welt braucht eigentlich die Gemeinsamkeiten, aber das passiert nicht. Ich kann mich erinnern, wie das damals mit diesem G7-Gipfel entstand. Ich hatte irgendwann Ende der 70er Jahre...
Das war unter Helmut Schmidt, ja, genau.
Nein, Helmut Schmidt und Giscard d'Estaing, die hatten das zusammen abgeredet. Damals hat schon Schmidt gewusst, dass alleine Deutschland nicht ausreicht dafür, weil bei Deutschland klingt das immer, wenn die alleine was machen, als Besserwisser und was auch immer, vor der Geschichte auch nicht mal so gut. Deswegen waren die Franzosen dabei. Und das war gut so, dass man es gemacht hat. Die hatten sich damals auf Guadeloupe getroffen. Ich hatte zufälligerweise was in den sehr, sehr schwerbaren Spiegeln aktuellen damals bekommen. Mhm. Und da konnte man das nachlesen. Carter war dort, ich würde mal sagen, abgesehen von den ganzen großen Trümmern, die da jetzt rumliegen, wäre es vielleicht wieder ein Gedanken wert zu sagen, ursprünglich war das ja gedacht, dass die Spitzenleute ganz privat, ohne große sagen wir Mannschaft, also nicht tausende Leute, die da sonst dabei sind, kommen, in einem abgelegenen Ort sich mal einfach mal abends unterhalten. Was kann man tun, was kann man nicht tun? Donald Trump brauchen wir dazu nicht einzuladen, weil da, wo keine Kameras sind, da, wo er keine große Darstellung machen kann, lohnt sich das nicht. Aber für die anderen wäre es vielleicht nochmal überlegenswert, das Ganze auf eine andere Ebene zu heben. Würde höchstwahrscheinlich auch sehr positiv angesehen, wenn man das wieder ein bisschen bescheidener macht. Und die Idee ja dahinter stand, sich kennenlernen, vielleicht auch manches, was so hochtrabend vor Kameras anders dargestellt wird, vielleicht hinter verschlossenen Türen etwas vernünftiger, ruhiger zu besprechen. Das wäre die eine Geschichte, die daraus schlussfolgert. Die andere ist, die G20 wird viel wichtiger, das heißt da, wo die Chinesen, die Russen drin sind. Der Putin hat sich ja schon wieder amüsiert über die Sache. Trotzdem bleibe ich dabei. Ich habe mal noch vor den Wahlen in einem Essayband, der in München erschienen ist, schon sehr frühzeitig darauf hingewiesen, es liegt natürlich auch eine Chance in der ganzen Art, wie Donald Trump das macht. Es gibt da große Risiken, es gibt da große Gefahren, aber es gibt auch eine Chance. So viele Leute, die pro Europa gesprochen haben und sagen, das ist unsere Zukunft, das ist unsere einzige Chance, hatte man vorher nicht. Das heißt, dieser Mann mit seinen Unsinnigkeiten und unausgegorenen Vorgehensweisen schweißt möglicherweise hier in Europa erstmal das zusammen, was zusammengehört.
Also ungewollt tut ja vielleicht was Gutes, da wir gerade so ein bisschen in den Geschichtsbüchern rumgeblättert haben, so in die 70er Jahre hinein.
Konfuzius, in jedem schlechten Licht was Gutes, ja.
Ja, das man muss ja auch das Gute sich dann raussuchen. Und jetzt, wenn wir mal so die Geschichtsbücher gerade so aufhaben, glauben Sie denn, dass man mal irgendwann später sagen wird, weißt du noch, am 12. Juni 2018, da hat sich der US-Präsident Trump mit dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un getroffen und das war der Anfang einer ganz großen neuen Zeit. Glauben Sie, dass das mal so historisch eingeordnet werden wird, dieses Treffen?
Nein, ich glaube auch, wenn Sie sehen, was Donald Trump vorher verkündet hat, so vor einigen Wochen, Monaten, und was er jetzt so leise anders darstellt, das heißt die Vorstellung, dass die Nordkoreaner kommen, ihre Atomraketen mitbringen und sie ihm sozusagen auf den Tisch legen und sagen, mach was Schönes draus, die ist natürlich unsinnig. Ich gehe mal fest davon aus, dass Nordkorea seine wichtigsten Atomwaffen behält. Das heißt, das ist
also am Status quo wird sich nicht viel ändern.
Das Regime, ja. Es ist ja nicht Trumps besondere diplomatische Fähigkeit, die ja die Leute zu diesem Verhandlungstisch getrieben haben, sondern qualitativ hat sich ja im letzten Jahr etwas verändert. Nordkorea hat die Atomwaffen, hat die Träger dafür entwickelt. Jetzt haben sie die. Ich vermute mal, Chinesen, Russen waren daran beteiligt, um die Amerikaner auch mit unter Druck zu setzen, aber das ist eine andere Geschichte. Das heißt, die werden die Dinger nicht aus der Hand geben. Die werden natürlich versuchen zu sagen, okay, wir zerstören diese Anlage, jene können kommen. Also Donald Trump wird schöne Bilder produzieren, werden sagen, wir sind hier eingestiegen in den Prozess, der am Ende viel Frieden bringt. Er hofft ja sogar tatsächlich, das entspricht seiner Eitelkeit, dass ihm jemand vielleicht den Friedensnobelpreis dafür gibt. Aber am Ende glaube ich nicht, dass wir mit dem Gedanken uns vertraut machen können, dass Nordkorea eine atomwaffenfreie Region wird. Nein, die werden die behalten. Und jetzt wird es dann darauf ankommen, wie er seinen Big Deal, den er da angeblich vorhat, verkauft nach außen hin. Das wird die Geschichte sein und wir müssen aufpassen, dieser narzisstische Mann, der selbstverliebt ist, dass der vor lauter Enttäuschung nicht amok läuft, ja, sag ich mal. Das ist ja nicht nur, sag mal, bei anderen Leuten der Fall, sondern bei ihm die Gefahr doch sehr hoch.
Wir werden noch oft über diesen Mann auf jeden Fall reden, auch hier im Espresso-Plausch. Wir lassen es für heute erstmal sein und kehren erstmal ins Inland zurück und gucken mal zu den Linken.
Ich wollte nur eine Anmerkung machen. Wir haben ja viele Reaktionen gehabt zu diesem Treffen, wie das geplatzt ist, wie er im Nachhinein das mit dem Twitter da gemacht hat. Also alles sehr, sag mal, schnöde und hässlich. Interessant war, alle Parteien in Deutschland bis auf die AfD fanden das auch so und die sind voller Häme. Ich komme ja immer wieder zu meiner These zurück, dass die Partei, die am stärksten gegen die nationalen Interessen in Deutschland kämpft und sie nicht vertritt, ist die AfD, weil sie sich mit jemandem verbündet und jemanden sympathisch findet, nur aus dem Prinzip heraus, dass der sozusagen auch so ein Mann ist, der von der Seite kommt und sich nicht an Gepflogenheiten hält und nicht versucht, mit Kompromissen etwas zu erreichen, sondern durchzusetzen. Nur aus dieser Sympathie heraus versuchen die auch, nationale Interessen Deutschlands zu verraten, indem sie sagen, schaut mal, was der Dolles macht. Denn es geht ja am Ende dieser Auseinandersetzung um Millionen Arbeitsplätze und um den Wohlstand in Deutschland, nicht weniger um den Wohlstand der Wähler dieser Partei.
Da Sie jetzt gerade den Namen AfD mir einmal zugeschmissen haben, können wir darüber auch ins Inland zurückkehren, mal uns ein bisschen die Parteien anschauen, zum Beispiel die FDP, die irgendwie gerade so ein bisschen ihr Profil sucht und ja einen Untersuchungsausschuss einsetzen wollte zu den Missständen in der Flüchtlingspolitik und der sogenannten BAMF-Affäre und ähnlich wie das auch die AfD eben wollte, einen Untersuchungsausschuss, aber noch sind da keine Mehrheiten, die anderen Fraktionen wollten es nicht. Deswegen meine Frage, wie rechts oder vorsichtig formuliert, wie rechtspopulistisch ist die FDP, diese Wundertüte?
Naja, die ist eine Oppositionspartei und versucht natürlich alles, um Gehör zu finden. Ähnlich wie die AfD, natürlich muss sie mit anderen Mitteln davor gehen. Es gab ja immer mal in der Geschichte, auch in den 90er Jahren, immer mal Rechtsausleger in der FDP, die FDP viel stärker auch in diese Richtung drängen wollten. Das ist immer dabei gewesen. Für Lindner ist es im Augenblick schwer, wenn er irgendwo sitzt und sich spreizt, entsteht sofort die Frage, und warum hast du nicht dafür gesorgt, dass du das durchsetzen kannst, was du da erzählst. Ja, also warum bist du nicht in die Regierung gegangen? Da hättest du doch viel klüger daherreden können dort. Das hat er nicht gemacht und dies irgendwie wieder zu überspielen, vergessen zu machen, das heißt, sich als Oppositionspartei zu präsentieren, das ist sehr, sehr schwer im Augenblick und so schwanken die hin und her. Auch die Russland-Geschichte ist so ein Versuch, sich einfach Gehör zu verschaffen, das man nicht hat. Er mag ein kluger Kopf sein, aber hat sich verzockt an dieser Stelle. Und das macht die Sache für die FDP sehr schwer. Insofern sind die nächsten Landtagswahlen auch nicht sicher. Wir träumen von zweistelligen Ergebnissen. Das ist nicht ohne weiteres drin, denn der Hype, der Trend, der da war vor der Bundestagswahl, den sehe ich im Augenblick nicht mehr. Und die Landespolitik ist oftmals auch abhängig davon, was in Berlin passiert oder was national passiert. Das heißt, solche kleinen Parteien leben sehr stark davon.
Also Sie sagen, die Zukunft der FDP ist offen, sie schon mal 2015 gewesen ist.
Nach wie vor in Thüringen, wenn wir sehen, die haben da ehrgeizige Ziele. Wenn es ihnen nicht gelingt, und es sieht so aus, sich klar zu positionieren in dieser Opposition, wichtig zu sein, dann ist das für die Landespartei hier auch sehr schwer, jemanden zu finden, der sie wählt.
Klare Positionierung ist auch ein Stichwort für die Linkspartei. Die Linke hatte jetzt ihren Parteitag in Leipzig und sucht auch ihr Profil und hat einen Leitantrag gestellt, wo man sich erstmal offen für eine faire Flüchtlingspolitik eingesetzt hat. Andererseits gibt es kritische Stimmen in Form der Fraktionsvorsitzenden Sarah Wagenknecht, die sagt, also wir müssen auch da hier ein bisschen aufpassen und können nicht zu offen sein. Also entsteht hier ein Richtungsstreit, wie links die Linke sein darf?
Das ist ja schon ein veritabler Streit. Über den hat ja das Ganze, sage ich mal, auch wurde auch kommuniziert am Wochenende und ihr Auftritt am Ende hat ja nochmal richtig Öl ins Feuer gebracht. Ich bin sonst kein Anhänger von Sarah Wagenknecht, weil sie mir zu sehr ideologiegetrieben ist. Das heißt, es ist eine kluge Frau mit guten Argumenten, die hat Ahnung. Man hat ja auch immer das Gefühl, und das ist bestimmt richtig, dass sie sich mit den Dingen intensiv auseinandersetzt. Deswegen wird sie auch in den Talkrunden hier eingeladen. Sie ist schlagfertig, sie sieht durchaus attraktiv aus, also nicht das, was man vielleicht typischerweise an dieser Stelle erwartet. Sie rechnet sich natürlich Chancen aus, auch künftig das entscheidende Wort mitzusprechen. Sie hat auch recht im Kern. Das muss man jetzt ganz klar sagen, obwohl ich, wie gesagt, diese ideologiegetriebenen Geschichten nicht so mag. Deutschland ist ein Land, das aufpassen muss, wenn wir die Dinge nicht regulieren, wenn wir kein vernünftiges Einwanderungsgesetz machen, dass einfach ständig Leute vor der Tür stehen, die vielleicht auch wenig Chance haben, hier im Land integriert zu werden. Das muss man regeln. Das nützt ja alles nichts, bei allem Idealismus, der an dieser Stelle existiert. Und die übrige Linke verhält sich ein bisschen so, wie die CDU lange sich verhalten hat und immer noch verhält, indem sie sagen, alle dürfen rein und die CDU sagt, wir sind kein Einwanderungsland. Beides stimmt nicht, beides funktioniert nicht. Das heißt, wir sind ein Einwanderungsland, wir haben Millionen in den letzten Jahren, auch schon beginnend seit den 60er Jahren, ins Land geholt, aus verschiedenen Gründen. Dem muss man einfach mal Rechnung tragen, sagen, moderne Länder wie Kanada, die haben das ja längst geregelt. Das heißt, da ist ja auch nicht viel zu erfinden, das geht ja durchaus zu machen. So, das ist die eine Seite und die andere Seite ist eben, die Linke sagt, nein, wir sind verantwortlich für alles über dieser Welt und insofern müssen wir die Grenzen aufmachen, alle dürfen rein. Das ist unsinnig, das geht auch voll an der Wählerschaft vorbei. Wenn Sie hier in Erfurt nehmen, wer wählt denn wo, an welchen Stadtgebieten? Die Linke, das heißt, dort existiert dazu eine sehr kritische Meinung. Insofern hat die Sarah Wagenknecht recht, wo sie Unrecht hat, dass die Erscheinungsweise der Partei im Augenblick zerstritten ist, also ein zerstrittenes Bild abgibt und das ist für alle Parteien verheerend. Das heißt, man ist sehr schnell auch bei 5% wieder angekommen.
Aber vielleicht noch ein Schlusswort dazu. Ich habe das Gefühl, dass alle Parteien sich gerade da, vielleicht ausgenommen die AfD, gerade überdenken, wie ihr Profil ist. Auch die SPD muss ja auch sozusagen mal eine klare Kante vorgeben.
Naja, ich sage mal, die Welt verändert sich da draußen sehr rasant. Wer hätte das gedacht, dass wir am Ende von G7 noch G6 haben und einen, der da irgendwo im Universum rumdoldert. Amerika verliert viel schneller seine Führungsrolle. Das war perspektivisch, bröckelte das ohnehin, weil die Chinesen sehr viel stärker werden, die Welt hat sich verändert. Donald Trump das Geschäft der Chinesen so vehement betreibt, hätte man ja nicht ahnen können, also der amerikanische Präsident. Das ist die große Geschichte und im Kleinen genauso. Wir haben in den letzten 2-3 Jahren gezeigt, dass Deutschland ein sehr großzügiges und natürlich auch wohlhabendes Land ist. Ich bin nach wie vor der Meinung, es gibt kein zweites Land in dieser Welt, in Europa schon gar nicht, das in der Lage wäre, fast 1 Million Menschen, die kommen aus ganz anderen Kulturkreisen, innerhalb kürzester Zeit so ins Land zu holen, dass die nicht alle in irgendwelchen Lagern auf versumpften Wiesen stehen, sondern dass die halbwegs vernünftig hier leben können und möglicherweise auch nicht wenige davon bleiben. Also da ist Deutschland eigentlich eine ganz andere Situation, das, was da die Parteien zum Teil malen, ist Unsinn. Aber wir müssen uns einfach den Realitäten stellen. Die CDU wird zugeben müssen, dass wir ein Einwanderungsland, und die anderen werden sagen, wir können nicht ganz Afrika hier aufnehmen. Und diesen Streit führt natürlich die Linke mit Vehemenz aus. Und ich glaube, viele der Funktionäre, die auf diesem Parteitag waren, sind weit weg von ihren Wählern. Und das ist das Dilemma der Linken.
Und auch die Kanzlerin Angela Merkel versucht ja sozusagen zu erklären, mehr zu kommunizieren. Gestern hat sie ja abends im Fernsehen auch gesprochen, ausführlich bei Anne Will. Und das wird wahrscheinlich auch nach wie vor notwendig sein, um sozusagen die Leute alle mitzunehmen. Blicken wir nochmal zum Schluss in die Landeshauptstadt.
Vielleicht ein Wort dazu. Also wir haben ja in den letzten halben Jahr ja viel Diskussion gehabt und die Gazetten und das Netz war voll Häme, also wie doll das der Macron macht, wie doll das der Japaner macht, also der hat ja eine Schleimspur über alle Golfplätze mit Donald Trump gezogen, in der Hoffnung, dass er besser behandelt wird und vorzüglich behandelt wird, wenn es um Stahl, um Aluminium geht, um Autos geht. Der Trump hat ihm ins Gesicht gespuckt nach all diesen Schleimereien. Macron stand da als der große leuchtende Mann, der toll verhandeln kann, der Vision hat und so weiter, den hat er in den Hintern getreten, ganz einfach, ja, also ohne sich rumzudrehen, den Einzelnen, die er respektiert offensichtlich in der ruhigen, aber beständigen Art, ist die Merkel, und die macht genau das Richtige für dieses Land, nicht für sie, ihr Platz in der Geschichte ist ja mehr oder weniger schon längst beschrieben. Sie versucht für Deutschland nach wie vor zu retten, was zu retten geht, das heißt unsere Exportmärkte, die Amerikaner natürlich zerstören wollen, weil das der große, sage ich mal, die große Basis unseres Wohlstandes ist. Sie versucht, dass wir auch nur, trotz aller Beleidigungen, trotz aller schlechten Arten von diesem Mann durchzusetzen, weil da geht es ums nationale Interesse, da geht es nicht um Eitelkeiten. Und da ist der Unterschied, hat man in den letzten Tagen gesehen, deutlich. Also wir können immer wirklich im Augenblick sehr zufrieden sein, dass in Deutschland jemand ist mit Erfahrung, der die Regierung stellt und der darüber hinaus vom Temperament her in der Lage ist, so ein Mann wie Donald Trump auszubremsen. Ob das am Ende reicht, werden wir sehen.
Und jetzt apropos nationale Interessen, ist vielleicht eine ganz gute Überleitung, wenn wir jetzt nochmal nach Erfurt blicken, in die Landeshauptstadt. Am Wochenende sind da Panzer durch die Andreasstraße gerollt und da haben einige sich vielleicht verwundert die Augen gerieben. Es gab den Tag der Bundeswehr am Wochenende und da fragt sich so manch einer, ich ehrlich gesagt auch, also ob das so passend ist, ob das nicht ein bisschen Geschmäckle hat. Also wie zeitgemäß ist so ein Tag der Bundeswehr und auch diese Art der Nachwuchswerbung? Es geht ja darum, neue Rekruten zu finden.
Ja, da fragen Sie natürlich jetzt den Falschen. Ich bin grundsätzlich pazifistisch.
Da frage ich genau den Richtigen.
Aber nicht blauäugig. Das heißt, die Welt ist nicht so gut, dass man einfach sagen kann, wir setzen uns hin und beten und dann wird das schon besser. Nein, das reicht nicht aus. Trotzdem bin ich der Meinung, nach wie vor in Deutschland, alles was militärisch ist, muss sehr schön Zurückhaltung üben. Und der Domplatz ist auf keinen Fall der Platz, am Wochenende, wo Markt ist, wo ganz normales Treiben ist, auf dem man Rüstung präsentiert. Ich war ja selbst dort, ich mache mit meiner kleinen Enkeltochter auf dem Markt einkaufen. Das ist ein bedrückendes Bild, das wiederum die meisten Leute das so hinnehmen und das ist überhaupt nicht interessiert. Das ist typisch für die Landschaft, das heißt auch an dieser Stelle gibt es ein großes Maß an Gleichgültigkeit. Ich würde es einfach von der Stadt her auch überlegen, ob man es nicht an einer anderen Stelle machen kann, wo das nicht ganz so, sagen wir, mittendrin in dieser Stadt stattfindet. Womit ich nicht die Armeeangehörigen schlecht machen möchte und was auch immer. Sie haben ihre Funktion und ich vermute mal, sie werden noch mehr Spielzeug kriegen in nächster Zeit, weil die Weichen stehen ja in die Richtung, dass Deutschland mehr Rüstung ausgeben muss, obwohl ich das unsinnig finde. Wir sind nicht bedroht von niemandem. Aber das ist kein gutes Zeichen für diese Stadt und insofern kann ich nur hoffen, dass da möglichst wenig bei rauskommt bei diesen ganzen Dingen, sodass sie das irgendwann mal sein lassen. Die Attraktivität einer Armee, ich glaube, die stellt sich nicht da, indem man Panzer auf dem wichtigsten Platz in der Stadt stellt.
Ja, man könnte ja auch mal die Frage stellen, nachdem die Wehrpflicht ausgesetzt wurde, ist es überhaupt noch zeitgemäß, so eine klassische Armee zu haben? Denn wenn sozusagen einer das falsche Knöpfchen drückt, ist sowieso der Ofen aus. Also es gibt ja keine konventionellen Kriege mehr.
Ich glaube, die Gefahr, dass der falsche Knopf gedrückt wird vom falschen Mann, war schon in der Geschichte viel höher. Also wenn ich an die 80er Jahre nehme, an die Aufrüstung damals und die Russen und die Amerikaner, was die da getrieben haben. Es kann heute auch jederzeit passieren, weil diese ganzen technischen Systeme, wir sehen es ja in anderen Bereichen auch, sind nicht vollkommen. Aber damit hat natürlich diese Präsentation nichts zu tun. Das ist eine reine Showveranstaltung. Und ob man sich da mitten in Erfurt, in die Stadt, so eine Showveranstaltung wünscht, also das wage ich wirklich zu bezweifeln. Da gibt es in der Stadt möglicherweise Leute, die sagen, ja, es ist ein Wirtschaftsfaktor, wir haben ja doch immer noch ein bisschen Militär und man muss ja den Leuten auch entgegenkommen und so weiter. Ja, aber ich glaube, die Bilder sind nicht so toll. Ich kann mich erinnern, irgendwann, als das erste Mal das stattgefunden hat, hatten wir mal ein Aufmachungsbild auf der Seite 1. Da hat ein Muschkote mit einer Drahtbürste den Domplatz sauber gemacht. Das hatte einen konkreten Hintergrund, die hatten eine falsche Zeichnung aufgetragen gehabt und mussten die wegmachen. Aber das hat natürlich dann provoziert und daraufhin ist die Thüringer Allgemein zumindest damals eingeschätzt worden als Zeitung, die sehr pazifistisch ist. Das ist schon so. Also ich glaube, da ist Zurückhaltung an dieser Stelle traditionell angemessen. Ob das heute noch so ist, wage ich es natürlich zu bezweifeln. Aber insgesamt ist es für die Stadt gut, wenn sie das ein bisschen zurückdrängt.
Also sagt diplomatisch immer noch Sergei Lochthofen und ich bedanke mich für das Gespräch, wünsche Ihnen jetzt eine schöne Woche und nächste Woche gibt es wieder den Espresso-Plausch, dann gewohnt wieder mit Carsten.
Ich hoffe doch, dass er uns wieder erhalten ist und dass er wieder genesen ist und Herr Hucke, wir sprechen auch gerne gemeinsam, das wissen wir ja.
Sehr gern. Wiederhören.
Auf Wiedersehen.